Ja, liebe Freunde und Gäste, liebe Gemeinde Köln-Kalk, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, auch ohne Mikrofon. Ich habe leider keine so laute, raumfüllende Stimme, aber im schlimmsten Fall ist hier auch noch die erste Reihe leer und vielleicht könnte das auch eine Möglichkeit sein. Ja, die Gemeinde Köln-Kalk verbinde ich mit einigen Erinnerungen. Ich habe hier nämlich meine erste Jugendevangelisation als Jugendlicher miterlebt und ich habe mal geschaut, das war 1991. Ich glaube, seitdem hat sich hier auch manches geändert, aber ich freue mich, dass ich heute hier zur Verkündigung sein kann. Ich bin seit etwa 4 Jahren als Schatzmeister in der Vereinigung tätig, war vorher als Prediger in Siegen und bin, nachdem Steffi Wiesner, also die langjährige Schatzmeisterin in unserer Vereinigung, zur Stimme der Hoffnung gerufen wurde, angefragt worden, ob ich bereit wäre, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich habe nämlich vor meinem Theologiestudium eine Ausbildung als Steuerfachgehilfe gemacht und war deshalb so ein klein wenig auch mit Finanzen vertraut und habe dann, nachdem ich lange drüber nachgedacht habe, dann doch dazu Ja gesagt und erlebt das auch als sehr bereichernd, die ganze Vereinigung kennenzulernen. Jetzt hat es ein paar Jahre gedauert, um nach Köln-Kalk zu kommen, beziehungsweise ich war hier schon mal, weil ja auch die spanisch-portugiesische Gruppe hier Gottesdienste feiert. Da war ich auch schon mal zur Verkündigung und freue mich, dass ich heute hier bei euch sein kann. Ich habe auch für die Kinder einen Gedanken mitgebracht, der ein bisschen interaktiv ist. Vielleicht könntet ihr mal hier nach vorne in die erste Reihe kommen, ja, dass wir ins Gespräch kommen können, wenn das für euch in Ordnung ist. Bildliche Darstellung vom Sternenhimmel, die man jemals irgendwo auf der Erde gefunden hat. Die älteste bildliche Darstellung vom Sternenhimmel. Und hier seht ihr sie auch schon. Weiß nicht, ob ihr sie schon mal gesehen habt. Vielleicht werdet ihr das irgendwann auch mal in der Schule besprechen, aber vielleicht auch eher in den höheren Klassen. Aber auf den ersten Blick sieht man schon, ja, das soll Sonne, Mond und Sterne sein. Ne? Vielleicht erscheint das ein bisschen einfach. Da sagt ihr, ach, das hätte ich ja auch machen können. Einfach großen Kreis nehmen, da ein paar Punkte drauf. Mondsichel, größeren Kreis. Das ist ja kein Problem. Aber Wissenschaftler haben das untersucht und haben gesagt, hier, das ist ein bestimmtes Sternbild, 7 Punkte sind das, die Plejaden, das 7 Gestirn. Und wenn man dann noch Sonne und Mond dazu nimmt, dann ist das eigentlich ein wissenschaftliches Instrument, damit die Menschen früher wussten, wann sie das Getreide aussehen mussten. Und das ist schon sehr, sehr alt. Etwa 3600 Jahre alt, also schon uralt. Und damals konnte man schon so etwas Tolles herstellen. Und weil das so etwas Besonderes ist, deshalb ist es auch sehr wertvoll. Und jetzt will ich mal versuchen, mit euch herauszufinden, wie wertvoll dieses ganz besondere Gerät ist, das übrigens den Namen trägt, Himmelscheibe von Nebra. Scheibe ist klar, ne, weil es eine Scheibe ist, ist ungefähr so groß im Original. Der Himmel ist drauf und sie wurde in Nebra gefunden. Und das ist auch ein bisschen was Besonderes, denn die allermeisten ältesten Sachen, die man auf der Welt gefunden hat, die kommen aus Mesopotamien oder aus Ägypten oder China oder so, aber das ist in Deutschland gefunden worden, in der Nähe von Halle, Magdeburg. Genau, also wir gucken mal, wie wertvoll die ist. Und dafür habe ich etwas mitgebracht, was ihr vielleicht auch schon kennt. Schon mal gesehen sowas, ne? Wenn ihr mit euren Eltern einkaufen wart, eine Kasse. Und mit der Kasse wollen wir jetzt herausfinden, wie wertvoll die Himmelscheibe von Nebra ist. Vielleicht könnt ihr mir mal dabei helfen, ja? Ich will nämlich erstmal testen, ob die Kasse auch richtig funktioniert. Ich habe hier etwas, das wollen wir mal mit der Kasse einscannen. Du hast auch was? Okay, wir nehmen an, über die Münze. Ja, das hat bestimmte Gründe. Vielleicht können wir sie auch nachher erraten. So, also, ich scanne jetzt die Kasse.
Eine Tasse, die Münze, du musst sie nur gut festhalten, bis es Klick macht. Ja? Oh ja, seht ihr? Kein Test. Scheint zu funktionieren, aber sonst so sieht halt noch ein Test. Ich mache zur Sicherheit noch einen Test. Hier haben wir jetzt ein Buch. Willst du mal gucken, wie wertvoll das Buch ist? Der Preis steht meistens hier hinten drauf. Da musst du bei dem gucken für Deutschland.
10 Euro.
Ich glaube, bei Deutschland steht 9,99. Ne?
Das sind 10 Euro.
Okay, du hast die Runde. Ja, du willst was davon. Gut, dann scanne ich das jetzt mal. Ja, bist du bereit? Oh, ja, tatsächlich. Ne? Deshalb kommt es manchmal auf die Details an. Aber jetzt wird es spannend, denn jetzt wollen wir ja die Himmelsscheibe von Neera herausfinden. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. Mal schauen, ich habe sie nämlich mitgebracht, aber nicht die echte, denn die ist in einem Museum und wird da ganz gut bewacht, weil sie so wertvoll ist. Aber ich glaube, die Kasse weiß, dass es nicht um diesen billigen Weltkalender geht, sondern um die echte Himmelsscheibe von Neera. Willst du es mal halten, dass ich sie scannen kann? Ja. So, musst du gut festhalten. Oh, das ist jetzt aber eine viel längere Zahl als vorher. Ne? 1 Million könnte man meinen, aber die Zahl ist sogar noch höher. Das sind nämlich 8 Nullen, das sind 100 Millionen. 100 Millionen Euro. Also 1 Million, ne, das ist schon eine richtig hohe Zahl. Dafür kann man ein richtig tolles, großes Haus bauen, eine Villa. Aber wenn man 100 Millionen hätte, könnte man 100 solche Häuser bauen. Und so wertvoll ist die Himmelsscheibe von Neera. Ne, mit dem Wert ist sie versichert. Wenn das Museum abbrennt oder so, dann bekommen sie 100 Millionen Euro von der Versicherung, weil es ganz einfach ist. Ist schon was Besonderes, ne, die Himmelsscheibe von Neera. Genau, da wird noch mal ein bisschen was erklärt. Wenn du Lust hast, kannst du dir das mal durchlesen. Aber hier kommt jetzt noch ein Gedanke, wo ich so viel über die Himmelsscheibe von Neera gesprochen habe und über wertvolle Gegenstände. Was würde denn wohl passieren, wenn wir jetzt mal einen Menschen damit scannen würden? Wäre der auch so wertvoll wie die Himmelsscheibe von Neera? Oder ist nur ein paar 100 Euro oder 1.000 Euro? Sollen wir es mal ausprobieren? Mit mir vielleicht?
Ja.
Ja, bist du bereit? Okay, dann halt mal deine Hand hin. Dann gucken wir mal. Oh, du bist unbezahlbar. Ja, das ist ja super. Da bist du noch viel wertvoller als die Himmelsscheibe von Neera, viel wertvoller als 100 Euro, viel wertvoller als alles Geld, das auf der Welt gibt. Das ist doch eigentlich ganz gut, ne, wenn man so wertvoll ist. Wollen wir auch mal scannen? Ja, gucken wir mal. Und du bist auch unbezahlbar. Das hatte ich mir schon gedacht. Super, toll. Und wollen wir dich auch mal scannen? Ja? Wenn du mal deine Hand hinhältst. Ja? Und? Auch unbezahlbar. Also ihr habt hier ganz unbezahlbare Kinder in der Gemeinde. Das ist ja toll. Da freue ich mich für euch. Und ich glaube, es ist gut, wenn ihr euch das richtig gut merkt, wie wertvoll ihr seid. Denn heute seid ihr hier in der Gemeinde und es sind alles liebe Leute hier um euch herum und ihr seid gut gelaunt und es geht euch gut. Da ist das kein Problem zu sagen, ja, ich bin unbezahlbar. Aber vielleicht gibt es auch mal einen Tag, wo ihr in der Schule seid oder im Kindergarten und dann sind alle ganz gemein zu euch und keiner will mit euch spielen und was weiß ich, was noch alles passiert, vielleicht eine schlechte Note und ihr denkt dann, ach, ich bin ja gar nichts wert. Weil keiner was mit mir zu tun haben möchte. Dann könnt ihr euch daran erinnern, die Kasse hat es eindeutig festgestellt, ihr seid alle unbezahlt. Aber vielleicht kann auch mal was passieren, dass ihr euch richtig gut fühlt und jemand anderes in eurer Klasse, der kann vielleicht gar nicht richtig Fußball spielen oder keine Ahnung was oder ins richtig rechnen und ihr denkt, ach, was ist der denn oder was ist die denn, ist ja gar nichts mehr. Dann könnt ihr euch daran erinnern, nicht nur ihr selber wart unbezahlbar, sondern auch die anderen Kinder. Und wenn ich viel Zeit hätte, dann könnte ich jetzt hier durch die Reihen gehen und auch die Erwachsenen noch einscannen und ihr würdet sehen, die Kasse sagt, bei jedem Menschen unbezahlbar. Weil in Gottes Augen, jeder Mensch, egal wie alt oder wie jung er ist, alle Menschen sind unbezahlbar. Ihr, aber auch alle anderen Kinder und alle anderen Erwachsenen. Okay?
Gut, vielen Dank, dass ihr so gut mitgemacht habt. Ah ja, und die Münze, danke. Deshalb wollte ich diese Münze haben. Ne?
Ja, genau, das war der Gedanke für die Kinder, aber vielleicht nicht nur für die Kinder, vielleicht tut es uns als Erwachsenen auch manchmal ganz gut, an unseren Wert erinnert zu werden. Gerade in einer Welt, die manchmal Menschen wenig wertschätzt, eine Welt, in der es schwierig zugeht. Können wir vielleicht die Präsentation fortsetzen an der Stelle? An der es manchmal Schwierigkeiten gibt. Und ich wollte mich in der Predigt heute auch mit einem schwierigen Thema auseinandersetzen. Ich habe die Predigt überschrieben. Oh. Ich kann irgendwie nicht weiterklicken. Vielleicht klickst du nochmal auf. Okay. Auf die Präsentation mit der Maus, dass wieder hier die Fernbedienung. Genau, jetzt kann ich sie, glaube ich. Nee. Klickst du?
Einfach sagen, weiter.
Okay, weiter. Okay. Genau, miteinander reden am Jordan habe ich die Predigt überschrieben. Denn wenn wir heute in den Nachrichten etwas vom Jordan hören, vom Land am Jordan, vom Staat Israel, dann sind das selten positive Nachrichten über Friedensabkommen, die auch eingehalten werden, Völkerverständigung. Viel häufiger sind es Berichte über Terroranschläge, die schlimme Opferzahlen haben, von Vergeltungsschlägen, von Krieg und Gewalt. Und da ist es, glaube ich, schon eine wichtige Frage, wie es gelingen kann, miteinander zu reden, statt miteinander zu kämpfen. Auch in der Bibel lesen wir ganz viele Geschichten darüber, wie man dort am Jordan miteinander gekämpft hat. Aber zwischen diesen vielen Geschichten des Kämpfens steht auch die eine oder andere Geschichte, wo es gelungen ist, sich zu vertragen und miteinander zu sprechen. Und wenn das damals schon möglich war, dann frage ich mich, ob wir nicht vielleicht etwas lernen können von damals für unsere heutige Zeit, für die Probleme, Konflikte bis hin zu Kriegen, die es auch in der heutigen Zeit gibt. Wenn ihr euch mit mir auf die Suche machen wollt, was wir in dieser Geschichte lernen können, dann schlagt bitte auf Josua Kapitel 22. Ich habe den Text aber auch auf der Präsentation und da können wir weitermachen. Jetzt funktioniert die Fernbedienung wieder. Dankeschön. Also Josua Kapitel 22, die Geschichte ist etwas länger, deshalb habe ich an einigen Stellen gekürzt und wir beginnen nicht in Vers 1, sondern in Vers 9. Da verließen die Männer von Ruben und Gad und vom halben Stamm Manasse die übrigen Israeliten bei Silo im Land Kanaan. Sie machten sich auf den Heimweg in ihr eigenes Land Gilead, das Gebiet, das ihnen auf den Befehl des Herrn durch Mose zugesprochen worden war. Da waren jetzt einige geografische Begriffe drin, die uns vielleicht nicht so vertraut sind. Deshalb habe ich hier eine Israel-Karte, wo die einzelnen Stammesgebiete farbig eingezeichnet sind. Das Volk Israel war ja lange Zeit in ägyptischer Gefangenschaft, irgendwo dort unten, und ist dann über die Sinai-Halbinsel östlich vom Toten Meer, hier ist das Tote Meer, östlich vom Jordan, der Jordan verläuft hier, da sind sie nach Kanaan gegangen, das Gebiet westlich, also links vom Jordan. Das hatte Gott ihnen zugesprochen. Und als sie dort unterwegs waren, durch das Ostjordanland, also durch diesen Teil hier gegangen sind, da haben 2,5 Stämme, nämlich Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, zu Mose gesagt, können wir nicht einfach auch hier uns ansiedeln? Wir würden gerne hier wohnen, ist das nicht möglich? Und Mose hat ihnen dann auf Anweisung von Gott tatsächlich dieses Land zugesichert, hat aber gesagt, wir müssen ja noch das Land Kanaan einnehmen, das wird nicht leicht werden, helft euren Stammesbrüdern dabei und wenn das geschafft ist, dann könnt ihr zurückgehen und euch östlich des Jordans ansiedeln. Und an diesem Punkt der Geschichte sind wir jetzt gerade. Sie sind jetzt dabei, zurückzukehren, um sich dort niederzulassen. Und wir lesen im nächsten Vers, wie es weiterging. Doch als sie nach Gilead am Jordan kamen, das noch in Kanaan liegt, errichteten Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen riesigen Altar am Ufer des Jordan. Als das übrige Israel hörte, dass sie auf der Seite der Israeliten in Gelilot im Land Kanaan einen Altar errichtet hatten, kam die ganze Gemeinde bei Silo zusammen und rüstete zum Kampf gegen ihre Bruderstämme. Das ist jetzt eine etwas erstaunliche Entwicklung der Geschichte, denn eigentlich war es ja kein Verbrechen, einen Altar zu errichten. Abraham, Isaak, Jakob hatten das Land jahrzehntelang durchwandert und immer mal wieder hier und dort bei besonderen Anlässen einen Altar errichtet. Und hier ist das auf einmal nicht nur verkehrt, sondern sogar der Grund für einen Kriegszug. Wie kann das sein? Lesen wir weiter, dann erfahren wir es. Zunächst sandten sie jedoch eine Abordnung unter der Führung von Pinhas, einem Sohn des Priesters Eleazar, zu ihnen nach Gilead. 10 Fürsten Israels gingen mit ihm, aus jedem der 10 Stämme einer, alles Oberhäupter der verschiedenen Sippen Israels. Als sie in das Land Gilead kamen, sagten sie zu den Stämmen Ruben und Gad und zum halben Stamm Manasse: Die Gemeinschaft des Herrn lässt euch ausrichten. Warum verratet ihr den Gott Israels? Wie konntet ihr euch vom Herrn abwenden und euch gegen ihn auflehnen, indem ihr einen Altar errichtet? War unsere Sünde in Peor denn nicht groß genug? Wir sind doch noch nicht völlig davon gereinigt. Die Strafe traf damals die ganze Gemeinschaft des Herrn. Und ihr wendet euch jetzt vom Herrn ab. Wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, wird er uns morgen allen zürnen. Wenn euer Land unrein ist, dann kommt auf unsere Seite des Flusses, die im Besitz des Herrn ist, wo er in der Stiftshütte wohnt, und siedelt euch unter uns an. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn und gegen uns auf, indem ihr einen Altar für euch errichtet. Es gibt nur einen wahren Altar des Herrn, unseres Gottes. Soweit also die Erklärung. Damals, als Abraham durch die Lande zog, da gab es einen persönlichen Bund von ihm und Gott, von dem Patriarchen zu Gott persönlich, und er konnte die Altäre bauen, denn es gab ja auch gar keine andere Möglichkeit, Gott Opfer darzubringen. Wie sollte er das sonst machen? Jetzt aber hatte Gott einen Bund mit dem ganzen Volk geschlossen und er hatte die Stiftshütte errichten lassen. Ein Ort, wo die Priester dafür sorgten, dass dort tatsächlich nur der allein wahre Gott angebetet wurde. Und woanders sollte man nicht opfern, weil es zu schnell dazu kam, dass man anfing, Götzen nachzulaufen. Und die Bibel ist ja voll von Geschichten über Götzendienst. Immer wieder, wenn woanders geopfert wurde, dann waren es ganz schnell Baal und Aschera. Beispielsweise die Geschichte vom Baal Peor, die hier auch erwähnt wird in dem Text, den wir gerade gelesen haben. Dort ist Israel schon während der Wüstenwanderung, als sie Gott noch jeden Tag in Form der Wolken und der Feuersäule gesehen haben, ist Israel vom wahren Glauben abgefallen und Götzen nachgelaufen. Deshalb also diese eindringliche Aufforderung, nur Gott anzubeten und nur bei der Stiftshütte zu opfern. Was ich auch interessant finde, ist, dass sie hier sogar schon einen Vorschlag machen, wie man das Problem lösen kann. Sie haben darüber nachgedacht, wie kann es denn sein, dass unsere Stammesbrüder, nachdem sie so viel mit Gott erlebt haben, dass sie auf einmal anfangen, Götzen anzubeten? Vielleicht denken sie, auf die nächste Folie gehen, vielleicht denken sie, dass dieser Teil des Landes, das eigentliche Land Kanaan westlich des Jordans, dass das rein ist durch die Stiftshütte, die sich dort bei Silo befindet. Aber östlich des Jordans, hier dieser Teil des Landes, da gibt es weit und breit nirgendwo eine Stiftshütte des allein wahren Gottes. Viele heidnische Tempel sicherlich, aber kein Heiligtum von Gott. Und deshalb ist unser Land unrein und deshalb errichten wir jetzt hier einen Altar. Und wenn das so wäre, sagten sie, dann machen wir es doch einfach so, ihr kommt mit auf unsere Seite vom Jordan. Damals war der Jordan ein breiter Fluss, nicht so wie heute, wo ganz viel Wasser zur Bewässerung abgezweigt wird. Ein breiter Fluss, der das Land tatsächlich in 2 Hälften geteilt hat. Und sie waren bereit, Ruben, Gad, den halben Stamm Manasse noch mit aufzunehmen. Und damals war es ja so, dass der Wohlstand vor allem davon abhing, wie groß das Stück Land war, das man bewirtschaften konnte. Wenn jetzt alle, die östlich des Jordans wohnen wollten, noch mit in den Westen gekommen wären, dann wäre es ziemlich eng dort geworden. dann wären sie alle ärmer geworden. Aber sie haben gesagt, selbst das ist uns lieber, als dass ihr hier im Osten bleibt und Götzen anbetet. Das ist eigentlich schon eine bemerkenswerte Einstellung. Und ich finde, man kann durchaus einiges von den Leuten damals lernen. Und wenn ich einen ersten Grundsatz schon mal festhalten könnte, was hier in unserer Geschichte gelaufen ist, um das Problem zu lösen, das es hier gab, dann würde ich sagen, der erste Grundsatz, der ist, dass ich persönlich zum anderen hingehe. Wenn ein Problem auftaucht mit einem anderen Menschen, dann ist das ja häufig so, dass es viel Gerede darüber gibt, dass man bestimmte Dinge aus zweiter Hand hört und dass deutlich wird, hier ist eine Meinungsverschiedenheit, vielleicht sogar ein Konflikt, ein Zerwürfnis. Wenn ich dann persönlich zum anderen hingehe, dann habe ich die Chance, die Sache aufzuklären. Wenn ich mich nur auf das verlasse, was ich vom Hörensagen her weiß, da wurde ein Altar errichtet, um heidnische Götzen anzubeten in unserer Geschichte, dann kann es sein, dass dann sehr schnell ganz verkehrte Schritte unternommen werden, wie eben zum Beispiel ein Kriegszug, um das zu verhindern. Schauen wir, wie unsere Geschichte weitergegangen ist. Und ich weiß nicht, warum die Präsentation jetzt bei mir nicht läuft. Hast du gerade weitergeklickt, oder?
Ich habe nicht gemacht. Ne?
Dann ist das vielleicht zeitverzögert, ne? Das kann natürlich sein.
Ich mache weiter, ja?
Nee, ich mache weiter. Ich versuche es nochmal, ja? Nur wenn es hakt, dann lade ich dich nochmal ein zu drücken. Wunderbar. Genau, also in Vers 21 geht es weiter. Da antworteten die Leute von Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse den führenden Männern ihrer Sippen. Der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Sollten wir so etwas getan haben, dann verschont uns heute nicht. Aber der Herr weiß, und auch ganz Israel soll wissen, dass wir den Altar nicht errichtet haben, um uns vom Herrn abzuwenden. Wir wollen auf ihm auch nicht unsere Brandgetreide oder Friedensopfer darbringen. Wenn wir ihn zu diesem Zweck errichtet haben, möge der Herr selbst uns strafen. Wir haben diesen Altar nur deshalb errichtet, weil wir befürchten, dass eure künftigen Nachkommen zu den unseren sagen werden, mit welchem Recht betet ihr den Herrn, den Gott Israels, an? Der Herr hat den Jordan als Grenze zwischen die Nachkommen Rubens und die Nachkommen Gads gestellt. Ihr habt kein Anrecht am Herrn. Und eure Nachkommen könnten unsere Nachkommen davon abhalten, den Herrn anzubeten. Deshalb haben wir beschlossen, den Altar zu errichten, nicht für Brand- oder Schlachtopfer, sondern als Denkmal. Eine erstaunliche Erklärung. Ich glaube, damit haben die anderen Stämme nicht gerechnet. Wofür hat man denn sonst in der Bibel einen Altar errichtet? Eigentlich immer, um dort Opfer darzubringen. Aber in diesem Fall hatte er eine ganz andere Funktion. Deshalb war es auch so ein großer Altar, den man schon von Weitem sehen konnte. Sie haben sich also nicht nur selber treu im Glauben zu Gott gehalten, sondern sie haben sich schon überlegt, wie können wir die nächste Generation, unsere Kinder, die gar nicht die großen Taten Gottes erlebt haben, wie können wir die auch im Glauben stärken? Wie können wir ihnen deutlich machen, dass sie mit dazugehören zum Volk Gottes, obwohl sie weiter weg wohnen? Und sie haben dann keine Mühen gescheut, um diesen großen Altar zu errichten, direkt am Jordan. Und wenn man hier an dieser Stelle den Jordan überquert und immer geradeaus geht, dann kommt man nach Silo und dort seid ihr auch eingeladen, denn ihr gehört auch mit zum Volk Gottes. Das war die Botschaft an ihre Kinder und Kindeskinder. Was ich fast noch bemerkenswerter finde, ist die Art, wie sie hier miteinander sprechen. Vielleicht ist das eine Vorwegnahme von einem Text, der erst viel später in der Bibel auftaucht. Eine freundliche Antwort besänftigt den Zorn, kränkende Worte erregen ihn. Mir fällt so etwas schwer. Wenn man mir vorwirft, du bist vom Glauben abgefallen, du machst ganz verkehrte Dinge, dann bin ich erstmal ziemlich aufgewühlt und auch in einer gewissen Verteidigungshaltung, vielleicht sogar eine gewisse Gegenangriffshaltung. Was hast du mir denn zu sagen? Bist du denn so viel besser als ich, dass du mir solche Vorwürfe machen kannst? Und dann kann man lange darüber diskutieren, wer besser ist und wer schlechter ist und wer wem was zu sagen hat. Aber es bringt ja gar nicht so viel. Hier bleibt man bei der Sache. Und das ist vielleicht der zweite Grundsatz, um Probleme zu lösen. Der zweite Schritt ist, dass man dem anderen zuhört. dass man dem anderen zuhört und sogar dann noch freundlich antwortet, wenn die Frage, die gestellt wurde, alles andere als freundlich war. Und das ist ja hier auch der Fall in unserer Geschichte. Manchmal fällt es ganz leicht, dem anderen zuzuhören, wenn es Dinge sind, die man gerne hört, die positiv sind oder zumindest neutral. Aber wenn es Dinge sind, die vorwurfsvoll sind, die mich als Person in Frage stellen oder vielleicht Sachen, die ich schon immer geglaubt habe, wo ich ganz fest von überzeugt bin, dann ist das ja so, als würde ich als Person in Frage gestellt werden. Dann ist es manchmal schwierig zuzuhören. Dann kann es sogar regelrecht wehtun, dem anderen zuzuhören. Vielleicht kann ich mal versuchen, ein Beispiel aus der heutigen Zeit zur Veranschaulichung anzuführen, wo wir auch manchmal Dinge haben, die uns herausfordern. Wir haben es in Deutschland erlebt, dass seit einigen Jahren durch die Bürgerkriege im Nahen Osten viele Menschen aus dem arabischen Kulturraum nach Deutschland gekommen sind. Und manche haben sich dann gefragt, was bedeutet das für unser Land? Kann das nicht vielleicht gefährlich werden? Das sind ja Leute, die an den Koran glauben und da sind so schlimme Texte drin, die was mit Gewalt zu tun haben und so. Was macht das mit unserem Land? Nicht nur in Deutschland haben sich da manche Leute mit beschäftigt, auch in Holland. Und einige Jugendliche in Holland haben mal ein interessantes Experiment gemacht. Die haben nämlich aus der Bibel Texte rausgesucht, die sehr gewalttätig sind. Und wenn ihr mal die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen habt, dann wisst ihr, es gibt solche Texte. Es gibt die Rachepsalmen, es gibt sehr brutale Geschichten in den Geschichtsbüchern, es gibt die Kriegsgesetze, die auch nicht den Genfer Konventionen entsprechen. Es gibt da einiges. Und sie haben diese Texte gesammelt und haben die in ein Heft geschrieben und vorne ganz dick Koran draufgeschrieben. Und damit sind sie dann in eine Fußgängerzone gegangen und haben gesagt, wir wollen hier eine Meinungsumfrage mit ihnen machen. Wir haben hier einige Aussagen, haben so demonstrativ aufgemacht, dass man sehen konnte, dass sie da scheinbar aus dem Koran vorlesen und haben dann diese Zitate den Leuten vorgelesen und haben sie gefragt, ja, was halten Sie denn davon, wie denken Sie über Leute, die so etwas glauben? Und die Leute, die meisten haben ziemlich empört reagiert, haben gesagt, das ist ja schrecklich, wer so etwas in seinem heiligen Buch stehen hat, der sollte gar nicht nach Holland rein dürfen und wenn er schon da ist, sollte man ihn abschieben. Und als die Jugendlichen dann das Rätsel gelöst haben und gesagt haben, ja wissen Sie, das steht aber in der Bibel, im Psalm so und so oder so etwas, dann waren die Leute sehr erstaunt. Und sie sind zum Nachdenken gekommen, vielleicht weil sie sich selber als Christen bezeichnet haben oder ihre Nachbarn waren christlich oder sie hatten eine christliche Kirche in ihrem Dorf. Und jetzt auf einmal erfahren sie, dass in ihrem heiligen Buch oder in dem heiligen Buch der Nachbarn oder des Dorfes solche Dinge drinstehen. Das bringt zum Nachdenken. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre mit so einem Test, ob ihr alle Texte dieser Art in der Bibel kennt. Ich habe mal einen mitgebracht. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lagern, Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften. Steht in Psalm 149. Ein Kapitel weiter heißt es, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Ein bekanntes Lied, kennen wir vielleicht sogar auswendig. Und direkt davor steht dieser Text. Wie kann so etwas sein? Wie gehen wir damit um? Ich habe den Eindruck, dass ihr hier in Köln-Kalk eigentlich recht gelassen damit umgeht, denn wir hatten ja auch einen Lobpreisteil am Anfang des Gottesdienstes und keiner hat da schon ein Schwert rausgeholt, um gleich, wenn wir fertig gesungen haben, durch die Nachbarschaft zu gehen und alle, die den falschen Glauben haben, dann zu richten, Rache an ihnen zu vollziehen oder was auch sonst immer. Ihr werdet nicht einmal auf diesen Gedanken gekommen. Und auch nachdem ihr jetzt den Text kennt, werdet ihr das nicht tun, weil ihr nämlich die Bibel als Ganzes kennt. Und ihr wisst auch, dass es noch andere Bibeltexte gibt. Nicht nur das Gebot, du sollst nicht töten, das ja schon sehr deutlich ist, sondern Jesus hat in der Bergpredigt ausgeführt, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Da sollte man eigentlich meinen, dass ein Christ niemals auf die Idee kommen könnte, einen Krieg zu führen oder sich daran zu beteiligen. Aber leider sagen uns unsere Geschichtsbücher etwas anderes. Aber ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, sollen wir das jetzt machen, was hier an der Leinwand steht oder nicht, dann brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Dann wissen wir, das ist nun wirklich nicht Gottes Wille, dass wir hier Gewalt gegenüber Andersglaubenden ausüben. Wir wissen das. Und die allermeisten Muslime, die hierher nach Deutschland gekommen sind, sind ja vor der Gewalt in ihren Heimatländern geflohen und wissen auch, wie der Koran zu verstehen ist und welche Aussagen tatsächlich auch brutal sind, aber eben heute nicht so umgesetzt werden sollten, wie die, die zu Liebe und Freundlichkeit auffordern. Wenn man dem anderen zuhört, dann kann das manchmal sehr hilfreich sein, kann man manches lernen über Menschen aus anderen Ländern, über die Notwendigkeit, das Heimatland zu verlassen, und man kann manche Dinge vielleicht auch besser einordnen und verstehen. Dieses Zuhören ermöglicht dann auch den dritten Schritt für die Problemlösung, den ich in unserer Geschichte hier finde, in Vers 30 und 31. Als der Priester Pinhas und die führenden Männer der Israeliten diese Worte der Nachkommen von Ruben, Gad und Manasse hörten, waren sie zufrieden. Der Priester Pinhas, der Sohn des Priesters Eleazar, antwortete ihnen: Nun wissen wir, dass der Herr unter uns ist, denn ihr habt nicht treulos gegen den Herrn gehandelt, wie wir dachten. Vielmehr habt ihr Israel aus der Hand des Herrn errettet. Ja, das war eine wunderbare Erfahrung, glaube ich, für alle Beteiligten. Sie hatten schon die Waffen dabei, sie waren bereit zu kämpfen für den wahren Glauben, aber sie mussten es gar nicht. Es war alles nur ein Missverständnis gewesen. Der dritte Schritt ist für mich, gemeinsame Lösungen zu suchen. Einseitige Lösungen gab es genug. Die hat sich jeder selber ausgedacht. Die einen haben überlegt, wir hauen einfach mit dem Schwert rein. Alle Altäre zerstört, alle, die hier falsche Götter anbeten, umgebracht. Dann hat man kein Problem mehr mit Götzendienst. Oder die andere einseitige Lösung, die ja viel freundlicher war und gewaltfreier: Wir rücken enger zusammen, ihr kommt mit in den Westteil nach Kanaan und dann sind wir alle in einem geheiligten Land und können dort Gott anbeten und keine Götzen mehr. Aber beides war gar nicht notwendig, weil man sich einfach nur falsch verstanden hatte. Der Altar diente gar nicht dem Götzendienst, sondern sollte ein Denkmal sein. Wunderbar, wenn es gelingt, so schnell zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Hier hing es auch damit zusammen, dass es ein Missverständnis war. Man hatte sich einfach nur missverstanden, deshalb ging das so schnell. Manchmal kann es auch länger dauern, viel schwieriger sein, ein Problem zu lösen. Besonders lange kann es dauern bei Verteilungskonflikten. Wenn der eine mehr bekommt, dann hat der andere weniger. Tarifverhandlungen sind so ein Beispiel dafür, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer manchmal lange miteinander ringen und vielleicht kann das auch bei der Frage der Geflüchteten eine Rolle spielen. Es gibt manche in Deutschland, die sagen, wir wollen ihnen doch helfen. Es ist doch schrecklich, wenn man nur mit einem Rucksack nach Deutschland ankommt, weil man alles zurücklassen musste im Heimatland. Wir wollen helfen. Aber schon bevor viele Menschen aus den dortigen Ländern hierher gekommen sind, gab es auch Armut in Deutschland. Viele Arme, sogar Obdachlose. Und jetzt kommen noch mehr Menschen, die Hilfe brauchen. Wie sollen wir das denn bezahlen? Und auch das sind nachvollziehbare Überlegungen. Ich habe einmal einen Lösungsansatz gelesen, den ich ganz interessant fand. Und der stammt von einem Künstler aus der ostdeutschen Stadt Freital. Die Stadt war mehrfach in den Medien wegen rechtsextremer rassistischer Ausschreitungen. Und in einer Nacht- und Nebelaktion hat einmal ein Künstler dort ganz viele Plakate aufgehängt. Manche haben sich sehr direkt, sehr verurteilend gegenüber Fremdenfeindlichkeit geäußert. Einige Plakate haben auch zum Nachdenken gebracht. Und mein Lieblingsplakat, das habe ich euch hier mal mitgebracht, das muss ich aber vielleicht dazu sagen, ist sehr vereinfacht, geradezu klischeehaft. Aber ich fand es trotzdem interessant. Also es ist eine kleine Geschichte. Ein Banker, ein Bild-Zeitungsleser und ein Asylbewerber sitzen am Tisch mit 20 Keksen. Der Banker nimmt sich 19 Kekse und sagt zum Bild-Zeitungsleser: Pass auf, der Asylbewerber nimmt dir deinen Keks weg. Ich denke, ja, es ist sehr klischeehaft, nicht jeder, der die Bild-Zeitung liest, ist automatisch politisch uninformiert oder wirtschaftlich, aber es wird deutlich, Deutschland ist eigentlich ein Land mit einem hohen Wohlstandsniveau und wenn es wirklich wichtig wäre für uns, dann hätten wir vermutlich genug, um denjenigen zu helfen, die schon lange hier sind und arm sind und auch denen, die erst kürzlich hier angekommen sind, wenn man sich tatsächlich Mühe geben würde, hier eine gerechte Lösung zu finden. Ich habe jetzt aber diese Schritte, die wir in Josua 22 gefunden haben, immer auf gesellschaftliche Fragen angewendet, auf das große Ganze in Deutschland. Ich habe den Eindruck, dass die gleichen drei Schritte genauso hilfreich sind, wenn es um unser persönliches Miteinander geht, in der Familie, in der Nachbarschaft, da, wo wir gerade stehen und sind. Und ein Beispiel dafür, wo mir das ganz, ganz deutlich vor Augen gemalt wurde praktisch, das möchte ich euch vielleicht kurz erzählen. Das ist ein Erlebnis, das ich mal bei einem Gesundheitsberaterlehrgang auf der Diepholzburg hatte. Das ist ein adventistisches Gästehaus in Süddeutschland. Ich bin da angekommen am Sonntagnachmittag. Ich hatte ein Zimmer mit einer anderen Person zusammen, die ich nicht kannte. Der Name sagte mir nichts von dem Mann, aber er war offensichtlich schon vor mir in dem Zimmer gewesen, denn da war schon einiges eingeräumt, ein leerer Koffer stand da und auf seinem Nachttisch, habe ich so beim Seitenblick bemerkt, da lagen einige Süßigkeiten. Und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, weil ich selber auch manchmal ganz gerne etwas nasche und habe einfach meine Sachen auch ausgeräumt, alles fertig gemacht und bin dann runtergegangen zur Einführungsveranstaltung, wo es eine Vorstellungsrunde gab. Da hat jeder so etwas von sich erzählt, von den Teilnehmern, und ich habe dann auch an seinem Namensschild, das er umhatte, meinen Zimmergenossen erkannt und der hat etwa Folgendes gesagt. Der sagte, ich bin der sowieso aus der und der Stadt und mein Hobby ist gesunde Ernährung. Ich nasche nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre. Als ich diese Worte gehört habe, da hat das so in mir gearbeitet und ich dachte mir, wie kann er so etwas behaupten? Ich war doch in seinem Zimmer, ich weiß, was da auf dem Nachttisch liegt. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das muss ja ein Heuchler sein. So habe ich gedacht. Und ich habe dann auch weiterhin ein wenig misstrauisch zugehört, was er sonst noch so zu sagen hatte, aber alles andere war so stimmig. Und eigentlich war es ja auch gar keine wichtige Frage. Wenn es ihm peinlich war, dachte ich mir, na gut, dann soll er halt sich da hinter solchen Lügen verstecken. Ich wollte ihn nicht darauf ansprechen. Wir sind dann hochgegangen auf unser Zimmer und ich hätte es wirklich auf sich beruhen lassen, weil es mir einfach selbst so peinlich war, ihn beim Lügen ertappt zu haben. Man hätte ja nicht sagen müssen, du Lügner, wie konntest du sowas behaupten? Man hätte ja auch ganz diplomatisch fragen können, also ich habe hier, da sind ja jetzt hier Dinge auf deinem Nachttisch, ich weiß gar nicht, wie das zu dem passt, was du unten gesagt hast, kannst du mir das mal erläutern? Aber selbst das hätte ich, glaube ich, nicht gesagt, weil es so eine komische Situation war. Aber ich bin sehr froh und dankbar, dass er dann von sich aus das Gespräch gesucht hat. Und er hat mir gesagt, du Martin, als ich hier angekommen bin, da habe ich etwas ganz Komisches erlebt. Ich habe hier meine Sachen ausgepackt, habe das Bett gemacht und unter der Matratze, da habe ich diese Süßigkeiten gefunden. Aber ich esse sowas gar nicht. Und in dem Moment habe ich mich sehr geschämt. Denn ich hatte ihn verurteilt, ohne ihm die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen oder das zu erklären. Ich hatte vom Augenschein geurteilt, ohne das Gespräch zu suchen. Und nachdem wir schon so viel über verschiedene Konfliktarten gesprochen haben, merkt ihr natürlich, das ist ein Missverständnis gewesen, ein reines Missverständnis. In dem Moment, wo er es ausgesprochen hatte, da lag die Lösung schon förmlich auf der Hand. Er hat mir die Süßigkeiten gegeben und ich konnte sie essen und er musste sie nicht essen. Und es war ein wunderbarer Lehrgang für alle Beteiligten. Aber nur, weil wir miteinander geredet hatten. Und ich glaube, dieses Miteinanderreden, das ist nicht nur an der Sieg wichtig, wo ich jetzt 9 Jahre als Prediger gearbeitet habe, an der Wupper, wo jetzt unser Büro ist. Es kann vielleicht auch am Rhein wichtig sein, möglicherweise. Hier bei euch in Köln, dass man miteinander redet. Zum Beispiel auch, und warum nicht, mit unserem Ehepartner. mit unserem Ehepartner ist es ja eigentlich selbstverständlich, man begegnet sich ja ständig, aber trotzdem, muss man denn da noch so viel miteinander reden? Gerade wenn man schon lange miteinander verheiratet ist und sich schon so gut kennt, schon durch und durch kennt geradezu. Also ich bin jetzt dieses Jahr 18 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Wir sind sozusagen zusammen schon volljährig geworden und da weiß man doch schon eigentlich, was der andere sagen will. Schon, man kann förmlich seinen Gedanken lesen. Habe ich manchmal so gedacht. Und manchmal habe ich sogar recht damit gehabt, aber oft genug habe ich auch völlig daneben gelegen. Habe ich meine Frau völlig falsch verstanden mit dem, was sie gesagt hat schon und noch viel mehr mit dem, was sie gedacht hat. Erst wenn man miteinander spricht, gerade auch über schwierige Dinge, wo man sich vielleicht vom anderen verletzt fühlt, erst dann können Dinge auch verstanden und bereinigt und geheilt werden. Nicht immer ist das einfach und nicht immer ist der richtige Zeitpunkt, um so etwas zu sagen. Das Erstaunliche ist ja, gerade dann, wenn man das größte Bedürfnis hat, mit dem Partner etwas zu sprechen, weil man sich so geärgert hat über ihn, gerade dann ist eigentlich der verkehrteste Zeitpunkt dafür, weil dann eher vielleicht ein Schreikrampf draus werden kann oder ein Schreikampf als tatsächlich eine sachliche Auseinandersetzung oder ein einfühlsames Verstehen des anderen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht auch nicht, ist ja umso besser. Aber ich glaube, es ist typisch menschlich, dass man sich gerade von Menschen, die man sehr lieb hat und die einem sehr nahe stehen, besonders leicht verletzt fühlen kann. Denn was irgendjemand in der Stadt zu mir sagt, das ist mir doch ziemlich egal. Aber wenn meine Frau etwas zu mir sagt, was ich nicht verstehe, nicht einordnen kann, was mich beleidigt hat, dann ist es für mich sehr viel wichtiger, das mit ihr zu bereinigen und zu besprechen. Mit unserem Ehepartner zu sprechen, ist, glaube ich, unendlich wichtig, aber eben im richtigen Ton, zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn es nicht geschieht, dann können sich Dinge ansammeln in einer Beziehung, vielleicht sogar nur Kleinigkeiten, die aber im Laufe der Zeit zu immer größeren Dingen zusammenwachsen. Die schwedische Sängerin Laila Dahl hat einmal ein Lied zu diesem Thema gemacht.
Ich hatte den Titel mal auf der Präsentation. Das Lied heißt When Will Feelings Turn to Words? Und ich habe versucht, das ein wenig ins Deutsche zu übertragen. Da heißt es, ihr Kopf ruht auf seiner Brust, sie hört seinen Herzschlag. Sie schlafen so dicht beieinander, doch in Wirklichkeit sind sie weit voneinander entfernt. Sie dachten, dass Stille dieses Schicksal vermeiden könnte. Doch alles wurde schlimmer und schlimmer und jetzt ist aus ihrer Liebe Hass geworden. Wann werden Gefühle zu Worten, die das verletzte Herz heilen und es wieder ganz machen? Sie lebten so eng zusammen, doch sie werden in Einsamkeit sterben. Schmerzerfüllte Räume der Stille, Schmerz, der sich nicht in Worte fassen lässt. Wie lange noch werden Menschen sich selbst verletzen, indem sie ihren Schmerz verstecken? Das Eis muss gebrochen werden, wenn der Frühling jemals wiederkommen soll. Wann werden Gefühle zu Worten, die das verletzte Herz heilen und es wieder ganz machen? Ich glaube, genau darauf kommt es an, in Ehen immer wieder die richtigen Worte zu finden, die nicht noch neue Wunden aufreißen oder die alten vertiefen, sondern die zu Versöhnung führen, die zu einem gegenseitigen Verständnis führen und die dazu führen, dass man nicht nur die Schokoladenseite des Partners schätzt und lieb hat, sondern ihn als ganze komplexe Persönlichkeit, denn wir alle haben Stärken und Schwächen und sind auf die Vergebung des anderen angewiesen. Miteinander reden, glaube ich, kann man auch auf unsere Kinder beziehen. Als Erwachsene sind wir ja viel älter, viel erfahrener als sie und da können wir ihnen einfach sagen, mach dies, mach das und dann geht es viel schneller, als wenn man noch lange mit ihnen spricht und ihnen zuhört oder solche Dinge. Manchmal mag das auch so sein, aber ich glaube, dass es sich doch generell sehr lohnt, auch unseren Kindern zuzuhören. Vielleicht wissen wir ja tatsächlich, was besser ist für sie, aber sie wissen nicht, dass wir das wissen. Und wenn wir wissen, wie sie sich bei dem fühlen, was wir ihnen sagen, dann kann vielleicht ein besseres Verstehen zu besseren Lösungen führen, als wenn man einfach nur sagt, mach schon, erledige das schnell. Ich glaube aber auch, dass es sich für die Kinder lohnt, ihren Eltern zuzuhören. Das ist in einigen Lebensaltern besonders schwierig, gerade wenn Kinder dabei sind, erwachsen zu werden, Teenager zu sein, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, dann kann es manchmal sehr schwierig sein, den Eltern zuzuhören, weil sie so komische Ansichten haben, so von gestern sind, nicht mal ihr Smartphone ohne Hilfe bedienen können. Ich frage da manchmal meine Tochter, wenn ich nicht weiterkomme. Die ist erst 15 und kennt sich damit besser aus als ich. Ja, erstaunlich. Und trotzdem haben die Eltern im Allgemeinen 20 Jahre oder 30 Jahre mehr Lebenserfahrung. Und das kann manchmal hilfreich sein, wenn die Kinder ihnen zuhören können. Ich glaube, es gibt kaum einen Zusammenhang, wo es sich nicht lohnt, dem anderen zuzuhören. Auch bei den Glaubensgeschwistern ist das sicherlich der Fall. Wir haben ja alle die gleiche Glaubensgrundlage, die Bibel. Wenn irgendwo eine Frage in der Gemeinde auftaucht, wie ist das denn jetzt hier zu handhaben? Entscheidung ist das Thema des Bibelgesprächs auch heute. Ja, was muss man da groß entscheiden? Man guckt einfach in der Bibel, sucht so lange, bis man einen passenden Vers findet und dann kann man den zitieren und dann wissen alle, wie es gemacht wird, so wie ich das hier herausgefunden habe. Eigentlich. Das wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber gerade zu komplexen Themen, zu schwierigen ethischen Entscheidungen, da hat die Bibel meistens nicht nur einen Vers, sondern manchmal 10 und manchmal 100 oder noch viel mehr. Und mir ist es sogar schon passiert, dass ich den gleichen Text gelesen habe wie jemand anderes und er hat ihn ganz anders verstanden als ich. Und vielleicht ist euch das auch schon passiert. Und ich glaube, deshalb lohnt es sich, auch mit unseren Glaubensgeschwistern zu sprechen. Dazu dient ja auch das Bibelgespräch, um besser zu lernen, was Gott uns durch sein Wort sagen will, weil ich bestimmte blinde Flecke habe, weil ich bestimmte Dinge ganz falsch wahrnehme, durch meine Erziehung, durch meine Prägung. Und der andere, der hat auch solche Dinge, aber vielleicht an einer anderen Stelle. Und indem wir miteinander sprechen, können wir uns gegenseitig helfen, Gottes Wort besser zu verstehen, so wie es eigentlich gemeint ist. Genau, auch mit anderen Menschengruppen ist es, glaube ich, gut zu reden. Ja, genau. Mit unseren Nachbarn, Chef, Angestellten. Ja, ist gut, mach weiter. Genau, ich bin eigentlich auch schon am Ende, habe noch eine letzte Folie, wo ich nochmal diese drei Schritte zusammenfasse. Genau, ich glaube aus unserer Geschichte hier, die vor so langer Zeit stattgefunden hat, etwa in der Zeit, als auch die Himmelsscheibe von Nebra hergestellt wurde, da können wir wichtige Dinge auch für unsere heutige Zeit lernen, dass es wichtig ist, wenn Probleme auftauchen, dass man persönlich zum anderen hingeht. Dass es sich lohnt, ihm zuzuhören und selbst dann freundlich zu antworten, wenn seine Anfrage sehr unfreundlich war. Und dass man auf der Grundlage dann gemeinsam nach Lösungen suchen kann und sie auch finden kann, die viel besser als das sind, was jeder Einzelne für sich überlegt hätte. Ich glaube, und deshalb habe ich auch diesen Kindermoment an den Anfang gestellt, dass jeder Mensch in Gottes Augen unbezahlbar ist. Und dass es deshalb so wichtig ist, ihn mit größtem Respekt zu behandeln, egal wo er herkommt, egal wie er aussieht, egal welche Muttersprache er spricht. Jeder Mensch ist in Gottes Augen unbezahlbar und er wünscht sich nichts mehr, als alle Menschen mit sich auf die neue Erde zu nehmen. Und erst dort wird es so sein, dass es überhaupt keine Missverständnisse mehr gibt, dass wir uns immer vertragen, dass immer Frieden und Versöhnung herrschen. Egal wie gut wir hier auch kommunizieren auf der Erde, wir werden uns immer mal wieder auch Streitgespräche liefern, immer mal wieder missverstehen. Und trotzdem glaube ich, dass sich Gott auch darüber freut, wenn wir hier schon in aller Unvollkommenheit miteinander reden, statt miteinander zu kämpfen. Wenn hier schon Menschen, die unter Krankheit, Hunger und Gewalt leiden, geholfen wird. Ich glaube, das ist nicht umsonst. Ich glaube, das ist genau Gottes Wille. Und ich glaube, deshalb hat er auch mitten zwischen die vielen Kriegsgeschichten im Alten Testament diese Geschichte in Josua 22 schreiben lassen, wo deutlich wurde, man muss nicht immer kämpfen. Es kann auch gelingen, miteinander zu reden und sich zu versöhnen. Und so können wir vielleicht auch in unserer heutigen Gesellschaft, im großen, aber auch im ganz kleinen, unmittelbaren Umfeld von Familie und Nachbarschaft als Brückenbauer tätig sein, als Friedensstifter, die Gottes Frieden zu den Menschen bringen. Das würde ich mir für jeden Einzelnen von uns wünschen. Amen. Ja, gerne. Dann wollen wir aufstehen zum